wahrscheinlich kann man echt wie bei jedem anderen Spiel auch nur sagen, das, so ist Football. Die Ereignisse ergeben sich einfach in dem Rahmen.
Hallo und herzlich willkommen zur 231. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon.
Hallo.
Ja. Ja. Da sind wir. Nach den Championship Games. Du hast mir gerade gesagt, du bist nicht schlecht drauf.
Nein, ich bin nicht schlecht drauf, ich bin nur müde.
Okay.
So, was eigentlich aufs Gleiche hinauskommt, aber... hinausläuft. Ja, es ist halt ein scheiß Sport, so, also.
Ja.
Muss man ja wirklich sagen, also der Football ist auch am Ende. Deswegen werden wir uns jetzt in Zukunft auch mit Softball auseinandersetzen.
Ja, die Softball-Experten.
Geplant haben. Ja.
Das macht irgendwann, wir machen jetzt das Comeback der Softball-Experten. Oh, wir werden wahrscheinlich, wird sich wahrscheinlich kein Sau mehr dran erinnern, an diese Folge. Aber wir hatten irgendwann, in den ersten 100 hatten wir eine Folge drin, die hieß die Softball-Experten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die zustande kam. Aber ja.
Weiß ich auch nicht. Ich könnte jetzt noch niemals genau beschreiben, was Softball überhaupt ist.
Ich glaube, das ist sowas Ähnliches wie Baseball.
Ja,
aber ich bin da bei dir im Boot. Also so ganz genau wüsste
Softball
ich glaube
ist eine Variante von Baseball.
Okay.
Und eine der beliebtesten breiten Sportarten.
Ja, gut, klar. Ja.
Ja.
Also, bleiben wir beim Thema. Nein, pass auf. Der Plan für heute ist, wir werden uns zunächst mit was Erfrischendem beschäftigen. Das heißt, mit den News, weil Off-Season-like ist diese Woche tatsächlich einiges passiert. Einige Coaching-Hires, einige News, die uns am Samstagabend begleitet haben oder unseren Samstagabend auch begleitet haben, während wir ja zusammensaßen, Bier tranken und ja so ein bisschen geplant haben. An dieser Stelle und rund um diesen Abend zwei dicke Shoutouts. Von dem einen hast du noch gar nichts mitbekommen, muss ich dir eigentlich noch ein Foto schicken.
Was?
Ja, von zum einen an den Max, der uns mit einem, also klar, da war eine Wette involviert, aber der uns mit einem absolut wahnsinnigen Paket beglückt hat. Also wir waren beide ziemlich baff. Ich habe dann direkt mal den Krug eingeweiht, der dabei war. Und das Zweite ist, wir hätten sogar noch was anderes zu trinken gehabt. Ich weiß nicht, ob das so doll gewesen wäre, weil du mit dem Auto da warst.
Oh, der Gin?
Nee.
Was, ein Gin oder ein Whisky?
Nee.
Oder ist das was ganz anderes?
Was ganz anderes.
Okay.
Der Martha Munkel hat uns, ich kann das natürlich vorlesen, ich denke, das ist sowas Schnapsähnliches. Das heißt Futze.
Das habe ich schon mal gehört.
Was er mir dazu geschrieben hat, das ist die Gold-Variante. Man muss gut schütteln, weil es mit so Goldglitzer drin. Der Glitzer ist bei Nacht gesammelter Feenstaub aus dem Jeinser Futzenstauden. Die Ernte geht nur nackt bei Sommersonnenwende. Und immer dran denken, Futze umgarnt den Gaumen und rangelt ihn nieder. In dem Sinne, Futze macht freundlich.
Wie geil.
Ja, ich bin mal gespannt. Also
ist das so Schnaps? Also wie viel Umdrehung hat denn der überhaupt?
Da steht nichts drauf, also auf der Name. Also.
Wie wird das geschrieben?
F-U-T-Z-E. Der ist von ihm selber. Er schrieb dann noch, wir können es gerne bei Instagram, also ich werde das auf Instagram posten und werde ihn dann auch taggen. Aber er sagt, die Produktion reicht selbst bei ihm im Ort nicht immer voll, weil das meiste geht halt unter der Hand weg und er hat halt eine Flasche für uns reserviert und uns die zugeschickt.
Ich finde es auf jeden Fall auch nicht im Internet. Einzige, was ich finde, ist so ein Eistee.
Ja, also das ist was ganz Exklusives und ja, ich bin ja jedes Mal ultimativ peinlich berührt, wenn wir irgendwas zugeschickt kriegen. Und wie gesagt, auch diese Woche wieder absoluter Wahnsinn. Und
vielen lieben Dank.
Ja.
Dann machen wir den beim nächsten Mal auf. War der schon da jetzt am Samstag?
Der hat ihn, der hat sogar, das muss man auch noch dazu sagen, es ist schon eine Flasche verloren gegangen. Auf dem Weg zu uns. bei der Post. Die hat er als Päckchen geschickt und dieses Mal hat er ein DHL-Paket geschickt.
Haben die Penner von der Post getrunken.
Ja, genau. Ja, wer weiß, wenn die einen schlechten Tag haben. Ich guck mal eben, ob ich dir, hast du Slack offen? Dann würde ich dir mal eben vielleicht ein Foto rüberreichen. Dann hast du, kannst du auch das goldene Glück dir schon mal angucken. Nee, ich habe einen Plan für diese Folge. Also, News und genau, dann kam natürlich das Tom Brady-Ding. Da müssen wir drüber sprechen. Coaches, Sean Payton, Hires mit Broncos, Vikings, Giants, Bears, etc. Raiders jetzt noch dazugekommen. Ja, ansonsten noch so, was Defense-Koordinator angeht. Also, wir sind vollgepackt. Wir haben Games zum Nachbesprechen. Große Super Bowl-Vorschau kommt dann nächste Woche. Und je nach Zeit haben wir noch was anderes geplant, aber da schauen wir erstmal, ob wir das überhaupt umsetzen. Ja, hast du gesehen, Foto?
Ja, ich habe gesehen, sieht crazy aus. Ja. Also sieht, ist halt Gold.
Ja.
Ist krass. Ich bin gespannt. Also ich bin mega gespannt. Das sieht auf jeden Fall geil aus.
Definitiv.
Futze, keiner Scheiß.
Ich muss, wir sollten vorher trotzdem fragen, wie viel Prozente drin sind. Also,
ja.
Martha Munkel, wenn du
das siehst, schmeckt man doch aus.
Lass uns das kurz wissen. Alles klar. Dann, lass uns mal beginnen. Ja. Wir starten mit der Brady News. Also, das Ding war ja, der einen Seite komplett absurd, der anderen Seite ziemlich überraschend und dann auch irgendwie undurchsichtig, weil Adam Schefter postet, halb zehn? Neun, halb zehn
rum? Ja, irgendwie sowas.
Dass Tom Brady seine Karriere beenden wird. Daraufhin folgten Tweets von seinem Account, beziehungsweise von seinem offiziellen Firmenaccount, TB12, die entsprechend wieder gelöscht wurden. Der Vater von ihm, der das Ganze entsprechend dann wieder, ja, dementiert, mehr oder weniger, über Quellen natürlich getragen. Und am nächsten Tag dann die Bestätigung, dass es noch kein offizielles Gespräch gab mit den Buccaneers und Jason Light, dass er niemanden informiert hat, wie seine Entscheidung aussieht. So, ich habe viel Hate gegenüber Schefti gesehen, der aber, ganz ehrlich, keine andere Wahl hat, als den Scheiß an der Stelle zu reporten, weil wenn er das, und wer hat krassere Quellen als er, zusammen mit Ian Rappaport, wenn er das irgendwo herhört, kann er so ein Ding nicht liegen lassen, das ist seine Pflicht an der Stelle. So, und deswegen so, konnte ich jetzt nicht wirklich verstehen.
Hat auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt, also von daher.
Ja, genau, ein bisschen Content. Nein, und das Brady-Ding an sich, also klar, kamen dann ja halt auch die Dinger, so wie das Edelman-Post. Ich habe mehrere Influencer, die Brady nahestehen, gesehen oder halt auch Leute aus der Öffentlichkeit, die Sachen gepostet haben. Das alles schon in die Richtung deutet. Und ich meine, klar, es ist natürlich dadurch, dass nichts offiziell bestätigt ist, immer noch alles drin. Aber wir gehen doch mal davon aus, dass der GOAT uns verlassen wird.
Dass der GOAT Saison, jetzt blüht.
Der Goat geht.
Hältst du davon? Glaube ich auch. Also ich meine, das wäre schon ein krasser Turnaround. Also was heißt Turnaround jetzt nicht? Aber wahrscheinlich auch von Brady's Seite. Ich meine, sowas fällt nicht vom Himmel. Ja. So irgendeiner sagt, ja, ist jetzt wahrscheinlich zu Ende. Ja, ist zu Ende. Stille postmäßig. Von daher glaube ich das auch und es macht auch irgendwie Sinn und ja, also was soll man sagen? Also ich hab's für wahrgenommen und ich hab's geglaubt und es hat auch irgendwie Sinn gemacht und es passte. Ich meine, auf den Super Bowl zu enden oder sowas ist halt auch legit ein riesen Gamble. Plus der Kram mit seiner Family und so und die auch und tralala, alles was dazu gehört. Von daher, also bin ich jetzt also insbesondere auch nach der News und wieder alle drauf reagieren, weil sonst hätte man irgendwie sowas gesehen von irgendeinem, der ihm vielleicht auch näher steht. So was, krass, habe ich ja gar nicht mit gerechnet, irgendwie sowas.
Ja. Und kein Edelman-Post, der sagt so, ja, war geil.
Ja.
Brody.
Von daher passt das schon. Also ich glaube, das passt schon. Ich weiß nicht, warum die jetzt nur in die Länge ziehen. Also was das für taktische Gründe haben könnte.
Ja.
Aber pff, nee, das Ding ist durch.
Gehen wir auch mal davon aus. Ja, was uns dann ja eigentlich an dem Abend oder zumindest für die nächste Zeit kurz danach so ein bisschen beschäftigt hat, war so ein bisschen die Imbalance an Quarterbacks, die sich dadurch mehr oder weniger ergibt. Wir haben es schon mal angesprochen mit, wenn Rodgers jetzt wirklich auch raus sollte aus der NFC, obwohl ja da auch diese Woche Stimmen waren, dass es schon relativ gut aussieht, Green Bay etc., aber da wollen wir auch noch nicht spekulieren, ist eh so ein Thema, hatte ich hier unter Trades mir aufgeschrieben, wie weit wir das Rodgers-Fenster jetzt schon aufmachen wollen, aber ich glaube, dafür ist einfach noch nicht der Zeitpunkt, können wir gleich, wenn wir kurz über Hackett sprechen, nochmal drauf eingehen, aber diese Imbalance, die wir, oder die dadurch entsteht, dass jetzt ein weiterer guter, oder auf dem Quarterback auf hohem Niveau, die NFC dann verlässt und die AFC halt stacked as fuck ist mittlerweile. So, du hast auch überlegt und hast so aufgezählt, so, ja, wer hat denn überhaupt in der NFC noch das Potenzial? Da sind wir, glaube ich, auf Kyler gekommen, ne? So an die Top Quarterbacks aus der AFC, was die Leistung geht, ranzureichen. Russell Wilson in einem guten Jahr. Ja, und dann war es das schon. Ich weiß nicht, ob man Stafford das zumuten möchte. Klar, man hat auch Potenzial. Jung ist noch mit Fields und Lance da. Aber es ist schon krass, in welche Richtung sich das aktuell shiftet, Richtung AFC.
Ja, also du sagst es, insbesondere das Lance-Thema natürlich, die Prophezeiung sagt, er wird das Gleichgewicht bringen.
Alleine.
Alleine.
Deck
stimmt, ja, Deck. Deck ist wack, das wissen wir auch alles schon. Oh Mann. Ja, das ist also ganz im Ernst. Ich meine, klar, Dak, Russell Wilson und so, das sind Bomben-Quarterbacks, aber nicht mehr mit entweder der Perspektive, ja, oder größtenteils nicht mehr mit der Perspektive ausgestattet. Also gut, bei Dak kann man das nicht sagen, der ist noch jung, wirklich. Und Russell Wilson kann auch noch ein paar Jahre, aber ich glaube, jeder stimmt zu, das gefühlt so ein Ceiling von einem Herbert, von einem Burrow, von einem Mahomes, von einem Allen höher ist als ein Prescott. Ne, von daher ist die Imbalance da krass und wirklich, wirklich gravierend. Ja, also ich habe nichts dagegen, also grundsätzlich so.
Ja,
das Problem ist, dass die guten Quarterbacks in der NFC auch in der NFC West sind. Aber ja. Nee, das ist enorm. Und von daher, ja, das kann ja zwangsläufig dann entsprechend nur durch Drafts, glaube ich, größtenteils ausgeglichen werden. Ich meine, trade-technisch, was steht da aktuell in der AFC auf dem Markt, was eine Verstärkung für die NFC wäre, eigentlich gar keiner.
Nein, eher dann, wie gesagt, auch andersrum mit Rodgers und Wilson. So, ich meine, wenn man dann noch überlegt, dass vielleicht auch der beste Rookie-Quarterback aus dem Bunch letztes Jahr mit Trevor Lawrence, so zumindest, ne, was die allgemeine Meinung angeht, auch noch in der AFC spielt, dass mit Mac Jones jemand ganz Stabiles dazugekommen ist. Du hast bald, also nenn mir noch ein Team außer Denver und vielleicht die ja, Dolphins. Ich meine, Jets will ich jetzt noch nicht mit reinnehmen, weil wir auch erst im ersten Jahr sind, wo es so ein bisschen shaky ist, was AFC angeht. Du bist eigentlich durch und durch stacked. Klar, gibt mittlerweile dann wieder wie Steelers und so. Aber du findest halt in jeder Division ein bis zwei, die competen können für die Playoffs und das hatten wir. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man so eine Verteilung schon mal so hatte.
Ja, können wir mal durchgehen. In der AFC North ist es jeder. In der AFC West ist es theoretisch auch jeder. Also ja,
in der North bis auf die Steelers.
Ja, aber wie gesagt, die sind auch nicht Playoffs und ich glaube, viel schlechter als mit Ben kannst also gut, das ist jetzt übertrieben. Also ich glaube, die Alternativen, die aktuellen Kader sind schon schlecht, das ist klar. Was haben wir? Gut, AFC South ist halt, das sind zwei. Und dann haben wir noch die AFC East.
Ja. Wen zählst du denn in der South mit dazu?
In der South Titans und Colts.
Als Competing Quarterbacks?
Nee, als Competing
Quarterbacks. Ach so, als Chaos. Ja, okay.
Von daher eigentlich nur drei
Teams. Theoretisch dazu nehmen.
Ja, was Quarterback angeht, definitiv. Dann muss man natürlich auch in der AFC South gucken. Also bei Tennell ist jetzt mittlerweile ein Fragezeichen dran nach dem Game. Bei Wentz sowieso. Also Quarterback-technisch sind da schon so ein paar mehr shaky, ne? Die Browns, Steelers, also aber ja, wie gesagt, overall sind da ziemlich viele settled und in der NFC. Ich meine, nimm dir nur die NFC South als ja. Beispiel.
Du hast kein Quarterback.
Jedes Team
ja.
kein Quarterback hat, gefühlt.
Ja.
Nicht nur gefühlt, sondern es ist tatsächlich so. Also, ja, das ist krass. Ich meine, der Vorteil ist, dass wir nicht allzu häufig gegen euch spielen müssen.
Ja, wir gucken. Macht das Ganze auch nicht einfacher für Denver zum Beispiel und neuen Coach.
Aber Jimmy Garoppolo ist auf dem Markt, also.
Ja, eben, der vielleicht sorgt der ja für die Balance.
Richtig. Also, indem er dann in die AFC geht und das Ganze rumzieht oder was? Nein. Nein, Jimmy ist mal geil. Ja.
Dann lass uns mal zum Thema Coaches kommen. Fangen wir an mit dem überraschendsten oder mit der Überraschung, mit dem Opening. Gut, so ganz überraschend ist es vielleicht nicht, aufgrund der Situation, aufgrund der Entwicklung, aufgrund der Zeit, wo er schon oder in der er jetzt da war. Sean Payton stürzt die Saints ins ganz große Gar nichts. Mhm. Ja, das ganz große Loch. Ich habe aufgeschrieben oder für mich in meinen Notizen der Fixpunkt in allen Bereichen, auf und neben dem Platz. Personal, einfach alles ist halt einfach komplett end of an era, weil wenn man sich allein die Legacy anguckt, nach Katrina, der Super Bowl Sieg, dauerhafter Contender, perfekter Head Coach eigentlich, so wie wenn man einen Head Coach heiert, dann ist, glaube ich, die Art und Weise Sean Payton oder ein Hire wie Sean Payton das, was im optimalsten Fall passiert. Jetzt vielleicht mit einem Super Bowl, klar, könnte man sich wünschen, es werden mehr. Aber generell, also, dass man so kontinuierlich, so großen Erfolg mit einem Pairing wie Breeze, das einfach absolut perfekt gelaufen für die Saints. Und jetzt in der Situation, so, wir hatten wir auch Samstag drüber gesprochen, war doof, den Podcast dann direkt danach aufzunehmen. Aber jetzt mit Payton weg, dem Cap, wo wir auch gesagt haben, klar, die können restructuren. Was hast du gesagt? 120 Millionen sind drin?
Irgendwie so weit um den Dreh, ja.
Die theoretisch über Restructure retten können, also werden sicherlich unter den Cap kommen nächstes Jahr. Frage ist, was da an Rostermäßigen passiert. Und da ist halt jemand wie Payton so super wertvoll, der einfach die Spieler in- und auswendig kennt und mit vielen schon Jahre zusammengearbeitet hat, sich Vorstellungen machen kann, inwieweit man so ein Roster zusammenbauen kann oder nicht. Ja, und verlierst jetzt halt einfach den wichtigsten Mann in deiner Franchise, meiner Meinung nach.
Auch jetzt so die Stretch, die letzten Jahre ist, also für Saints-Fans natürlich heftig. Erst die ganzen Dinger da gegen die Vikings in Playoffs zweimal hintereinander rausfliegen und dann dieser krasse Abwärtstrend, auch einfach dahingehend. Dann Breeze raus und jetzt auch noch Payton. Also eigentlich ist es der Zeitpunkt, um komplett Clean House. Also jetzt komplett Neustart. Also es ist die Frage, was ist der richtige Approach in so einem Fall? Weil auch Payton hat natürlich in den Jahren da entsprechende Systeme aufgebaut. Und die grundsätzlich auch richtig erfolgreich waren, sagt man jetzt, man reißt alles ab und baut das komplett neu auf, was ja, glaube ich, nicht, also was so aktuell nicht so der Plan ist.
Ist auch schwierig, glaube ich, mit dem Roster, mit den Spielern an sich, die du hast, ne?
Richtig. Und ja, natürlich kannst du ein paar Guys in Anführungsstrichen ziehen lassen. Den er laufen lassen kannst, Kamara insbesondere in der Offense. Also das Defense-Thema ist ja dann immer so das Dramatische. Das ist eine ziemlich solide bis gute Defense. Das Problem ist halt die Offense um Quarterback rum und die Cap-Situation, die dazukommt. Und ja, die aktive Quarterback-Suche, seitdem Breeze weg ist, beziehungsweise eigentlich schon seit Breeze letzten Jahr. Es macht Sinn, hier in dem Rahmen zumindest so einen offensiven Rebuild zu machen, was dann in dem Rahmen auch gegebenenfalls hieß, einen offensiven Coach neu reinzubringen, der seine eigene Philosophie mit dieser Offense umsetzen möchte, ist die Frage, wie umfangreich die das gestalten werden. Ob sie jetzt einen ganz jungen Typ ranholen oder auch eher auf einen Erfahrenen setzen. Ich bin da sehr gespannt. Ich tendiere aktuell dahin, dass es wahrscheinlich eher eine relativ konservative Lösung sein wird, die suchen und nichts, in Anführungsstrichen Radikales, wenn man das so sagen kann.
Man guckt dir das an. Die Planung für diese Woche sind Brian Flores am morgigen Tag, dann Aaron Glenn, DC Lions am Donnerstag und am Mittwoch oder Donnerstag dann der eigentliche Favorit mit Dennis Allen, an den Start kommt.
Haben wir das Offensivthema schon mal raus?
Ja, mehr oder weniger. Also da wird sicherlich noch ein offensiver Kandidat dazu, aber gerade wenn es oder sollte es Dennis Allen werden, dann stehen die Zeichen doch ganz klar auf das, was wir haben, behalten und gucken, was wir noch rausholen können.
Absolut.
So ist vielleicht, wie gesagt, das Talent ist halt an einigen Stellen so krass. Du sagst, es ist Defense, du hast die Pieces in der Offense angesprochen, wenn man die je nach Moneymaking so ein bisschen halten kann, dass du, sagen wir mal, du hast Lucky Punch, Rookie Quarterback dieses Jahr oder du holst James zurück und funktioniert irgendwie anders. Ohne Verletzung dann im nächsten Jahr, dann hast du theoretisch gerade auch, da spielen Sachen jetzt auch ineinander, wenn man sich die NFC anguckt, sicherlich Chancen, wieder Playoff-Football zu spielen. Also da muss man, glaube ich, sehr gut abwägen, aber ich bin da auch eher bei dir und würde sagen, das ist eigentlich eine riesige Chance, die du hast, einmal komplett Clean House zu machen und da mal zu gucken. Mit der Gefahr natürlich, dass du dich in größere Probleme stürzt, als wie wenn du jetzt mediocre mehr oder weniger so ein bisschen weitermachen würdest. Was meinst du mit Peyton? Glaubst du, er wird weitermachen? Also er hat es ja mehr oder weniger schon angekündigt, hat gesagt, so, ja, ich bin eigentlich noch nicht fertig auf seiner Pressekonferenz und Adrian gesehen, Adrian hat getwittert, ich glaube, wir werden alle nicht überrascht, wenn er dann nächstes Jahr um diese Zeit bei den Cowboys anfängt. So, das Gerücht gibt es ja schon Ewigkeiten. Sabbatical dazwischen, so, ich meine, das machen nur die Besten, à la Pep Guardiola.
Ja.
Deswegen, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, einfach mit der Art und Weise, auch wie man sich so eine Cowboys-Saison nächstes Jahr vorstellt. Natürlich kann da immer noch ein Team dazwischen kommen, was super intriguing sein könnte dann halt für ihn. Aber für mich auch der Fit, damit Dallas, dadurch, dass da auch eine gewisse Vergangenheit besteht, passt einfach zu gut. Und nächstes Jahr könnte halt das Ding sein, wo Jerry Jones sagt so, ja komm, war nett mit McCarthy, aber das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Also das ist zumindest eine Option, die ich ziemlich stark sehe und ansonsten freue ich mich einfach nur auf den nächsten Stint von ihm, weil ich glaube einfach, dass er, wie ich gerade schon sagte, das hat eine gewisse Weise von Garantie an Erfolg.
Wir zu den Jaguars diese Saison.
Diese Saison hat er kategorisch ausgeschlossen. Er hat gesagt, macht er definitiv nicht.
Ja. Ja, von daher kann sich natürlich vieles bis dahin entwickeln, ne? Aber das Szenario ist natürlich wie aus dem Buch, ne? Würde perfekt passen mit allem drumherum. Jetzt nicht, dass die Cowboys nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen, dann gibt es da große Probleme.
Ja.
Aber ja, also natürlich kann sich viel tun in dem Rahmen.
Ja. Ich sehe gerade, offensiven haben sie doch schon interviewt, die Saints. Doug Peterson war da, gestern.
Oh, ja. Aber auch jetzt nichts großartig Innovatives dann. vielleicht kommt er nächstes Jahr wieder zurück zu den Saints.
das wäre der Beste. Nee. Offense-Coordinator unter Dennis Allen.
Oh, das wäre was. Auch ich will einfach ein bisschen weniger Verantwortung haben.
Genau.
In dem Rahmen. Das wäre weird. So, vorher dein Boss und jetzt umgekehrt. Ich glaube, das ist was, was gar, wahrscheinlich so einfach von dem Szenario gar nicht passen könnte.
Aber das gibt es doch 100 Pro irgend. Das gab es 100 Pro irgendwo schon mal.
Ja, oder? Mit Sicherheit.
Da irgendwo ein Head Coach war und dann irgendwie ein junger Defense Coordinator, Offense Coordinator, Jahre später ein Head Coach geworden ist und ihn dann irgendwie als, weiß ich nicht, Berater oder halt OCDC eingestellt hat.
Ja, das kann gut sein. Aber. Ja. Weiß nicht, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Ist aber ganz ab davon natürlich extrem bitter für die Saints. Also ich wäre aktuell wahrscheinlich eher negativ gestimmt, anstatt euphorisch, was jetzt so Neues passieren könnte.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich dachte halt auch immer, legit Sean Payton wäre schon über 60, ne?
Nee, der ist jung. Also
grad mal 58.
Ja.
Das ist weird.
Bestes Coaching, Alter. Mal mögen manche sagen, manche meinen, das ist 36, aber gut. Ich bin der Meinung, das ist 42, Grund folgt.
Lol.
Was dann etwas weird war diese Woche, wo wir jetzt eh schon beim Thema Cowboys sind, war Dan Quinn und seine komische Aktion, nachdem, ich meine, das ist schon ein bisschen biased von mir jetzt, aber es ist faktisch zeitlich so abgelaufen, dass die Denver Broncos sich für Nathaniel Hackett entschieden haben und Dan Quinn, bevor irgendwer weiteres was verkündet hat, Dan Quinn selbst gesagt hat, er geht zu den Cowboys zurück. Mir wurde dann auf meine Nachfrage hin erzählt, dass Dan Quinn Denver wollte, Denver aber im Endeffekt von Hackett zu begeistert war nach dem Tag, dass er da war und sich entschieden hat und Quinn dann natürlich deswegen diese Konsequenz gezogen hat, das versucht hat so darzustellen von wegen so, ja, nee, ist meine Entscheidung, war dann halt ein bisschen spät an der Stelle. Solche Infos nehme ich aber mit Vorsicht, weil die kommen natürlich aus dem Denver-Markt und da stellt man die Broncos natürlich dauerhaft positiv dar. Deswegen, was machst du aus Quinn? Hatte ich das irgendwie, also ich fand es halt super komisch, dass es so direkt danach kam und er so, ja, okay, dann, hey, ich geh zurück, aber ich habe das jetzt so für mich selbst entschieden. Ist halt weird, weil das Ding ist halt, er war halt eigentlich der Favorit auf so vielen Positionen, glaube ich, die meisten Interviews gehabt. So, und auf der einen Seite könnte ich mich jetzt geschmeichelt fühlen, dass er genau nach Denver absagt, aber vielleicht war es halt auch wirklich seine eigene Entscheidung. Was glaubst du, ist ja das Richtige.
Ja, das ist eine Lüge. Ja, das ist schlichtweg gelogen vom guten Dan Quinn. Passt zum ganzen Cowboys-Franchise, diese Einstellung. Ja, komplett spekulativ, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, er war Head Coach, ist dann DC, bekommt gute Chancen, Head Coach zu werden. Ich wüsste jetzt nicht, was da für, wie gesagt, sonst alle anderen relevanten Grund für ihn selber gibt, zu sagen, nö. Ich meine, gut, klar, Kohle haben die alle genug, Family haben die alle, das lässt man ja häufig auch immer so ein bisschen außen vor. Ja. Obwohl das eigentlich im Regelfall natürlich auch Personen sind, die einen entsprechenden Ehrgeiz an den Tag legen, sonst wären sie in so einer Position auch gar nicht erst, oder wären sie bei so einer Position nicht gelandet. Aber Ich kann mir auch eigentlich, wie gesagt, keinen normalen Grund jetzt erstmal sehen. Und wie gesagt, das ist komplett spekulativ, dass er nicht nochmal headcoachen will. Ja. Ja, und klar heißt das jetzt auch nicht, dass er nicht mehr headcoachen will, sondern vielleicht ergibt sich die Opportunity. Vielleicht sagt er einfach, ich meine, meine Stocks sind hier am Risen. Ich mache hier eine richtig geile Defense bei den Cowboys. Und wenn ich das nochmal durchziehe, dann habe ich auch nächstes Jahr noch gute Chancen.
Ja.
Vielleicht war nicht das Richtige dabei. Also von daher, das macht alles Sinn. Ja, was am Ende richtig ist, muss uns dann Adam Schefter sagen.
Gut, dann lass uns mal zu den definitiven Hires kommen. Fangen mit den Bears an, die einmal ja komplett stacken. Einmal Ryan Poles und Head Coach Matt Eberflus. Poles, Chief Executive oder Executive Director of Player Personnel, ehemals oder ersten NFL-Auftritt, weiß gar nicht, ob es ein Auftritt war, aber wurde damals als UDFA bei Chicago gesigned, damit schließt sich der Kreis da an der Stelle, war schon viermal General Manager Finalist im letzten Jahr Und ja, kurz nach ihm dann Matt Eberflus, der es mehr oder weniger verdient hat. Also meiner Ansicht nach war jetzt schon über mehrere Jahre der Kandidat oder ein Kandidat für einen Headcoaching-Job. Macht da halt auch oder hat eine tolle Defense aufgestellt in Indianapolis, die zwar ja in gewisser Weise schon stacked ist. Du hast auf gewissen Positionen extreme Elite-Spieler. Braucht man nichts gegen sagen, aber der macht halt auch gerade die Secondary-Entwicklung dieses Jahr, was man gesehen hat, ist schon stark gewesen so. Und ja, das Einzige, was mich stört, also bei Ryan Poles und Chiefs Approach, da kann man wenig meckern. Ich glaube, das ist was, also auch jemand, der eine Chance verdient hat. Chiefs jetzt auch in diesem Jahr unfassbar gut gedraftet. Davor vielleicht nicht ganz so, aber wenn man sich mal anguckt, Offense Line Evaluation, das, was sie dieses Jahr auf die Beine gestellt haben, ist das, was die Bears auch brauchen. Ja. Und warum nicht? Was mir halt nicht so passt, ist Eberflus. Und das ist auch schon bei einigen Bears-Fans so ein bisschen durchgedrungen, dass es nicht ja so das ist, was sie sich vorgestellt haben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass man eigentlich ja offensiv mit Fields da die Chance hat, was aufzubauen. So, das macht halt Coordinator umso wichtiger. Im Moment sieht es halt so aus, dass es Lugetzky wird, der von den Packers dann als OC dahin kommen wird. So, Pep Hamilton war auch im Gespräch. Beides Top-Lösungen, aber das ist halt das, wo meiner Meinung nach Eberflus Legacy so als Coach quasi schon wieder dran hängt. Weil sollte das Fields-Experiment nicht funktionieren, dann hast du im Zweifel, je nach Commitment vom Ownership etc., in ein paar Jahren den nächsten Headcoaching-Wechsel. Einfach dadurch, weil du es nicht geschafft hast, eine Offense auf die Beine zu kriegen. Das ist halt die große Gefahr, die ich hier sehe. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, das, was als Fan das immer so negativ oder weswegen man das als Fan immer so negativ sieht in dem Rahmen. Du hast halt im Regelfall mehr Hoffnung in einen offensiven Head Coach als in defensiven. Ich glaube, das steht einfach fest. Das ist einfach so, weil es, wie gesagt, im Regelfall immer irgendwo mit dem Quarterback zusammenhängt und die Defense immer so ein bisschen Beiwerk ist. Klar ist das cool, aber du achtest halt primär immer auf den Quarterback, auf die Skill Position Guys, auf den Head Coach, wie der drauf ist und was für eine Offense gelaufen werden soll. Und von daher ist das Stand jetzt nichts, wo du was drüber sagen kannst, weil du hast Matt Eberflus, du hast Ryan Poles als GM, du hast, wie gesagt, die OC-Geschichte, klar, steht jetzt auch noch nicht fest in dem Rahmen, aber es ist halt unterm Strich auch nur ein OC und kein Head Coach. Von daher wirst du da nie so viel Hoffnung reinsetzen können, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, Eric Bieniemy oder sowas geholt hättest oder ähnliches. Von daher ist es nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, kein Grund, jetzt erstmal negativ drauf zu sein. Klar, Eberflus first time Head Coach, muss man mal abwarten, wie das läuft. Das geht mal nach hinten los, es funktioniert mal. Aber ja, unterm Strich kannst du, glaube ich, erstmal aktuell nur froh sein, dass Nagy weg ist. Ja. Dass man jetzt was Neues ausprobiert. Jetzt muss man abwarten und ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht so, von der Sichtweise, wie man drauf guckt, macht es einen Unterschied. Aber am Ende des Tages macht es wahrscheinlich weniger Unterschied, wer der Headcoach ist in Bezug auf Fields, als die Coaches, die da wirklich mit ihm trainieren, also OC, Quarterback Coach und sonst was. Und wenn sie da eine ordentliche Lösung für finden, dann ist ja allen mitgeholfen.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, die Chance hat er einfach mittlerweile verdient. Deswegen. Kommen wir mal zu meinen Denver Broncos, die ja sich als erstes Team in diesem Circle entschieden haben für einen Coach, und zwar für Nathaniel Hackett, der ja zumindest vom Auftreten her genau das ist, glaube ich, was George Payton sich vorgestellt hat, sonst hätte er ihn wahrscheinlich auch nicht genommen. Spielidee gefällt mir ganz gut, das, was er mit der Offense vorhat. Ich bin allgemein einfach froh, jemanden zu haben, der seinen Fokus auf die Offense legt. Wird jetzt halt so ein bisschen auch blockiert, was sein Staff angeht, dadurch, dass Stefanovic bei den Packers hochgezogen wurde, der sein präferierter OC geworden wäre. Er will die Plays selber callen, was System angeht, West Coast, Plätschen, Outside Zone, mit Shots, also eigentlich genau das, was in Green Bay passiert ist, passt natürlich zum Roster, bringt ihn halt aber auch nicht weiter, wenn er keinen Quarterback findet. Deswegen, das wird nach Ownership dann jetzt auch die nächste Baustelle, die es für Denver, gerade auch in der Division und der AFC, wie wir eben besprochen haben, ja, so ein bisschen zu beheben gilt. Und dann, ja, wie gesagt, also vom Auftreten her unfassbar, also die Pressekonferenz, wir hatten auch Samstag kurz drüber gesprochen, der Han Solo von Denver, der sich selber als Han Solo, also es ist schon ein bisschen cringe gewesen, aber die Energie, also wie gesagt, man versteht, das war das, was George Payton wollte, einen richtigen Leader daran zu holen, so der, glaube ich, ein richtiger Menschenfänger ist, so kann man ihn, glaube ich, ziemlich gut beschreiben. Und also ich bin ziemlich angetan von ihm. So, auch hier schließt sich irgendwie ein Kreis, gerade was den Podcast angeht. Ich weiß noch, wo wir so seine Anfänge mit Blake Bortles begleitet haben. Also waren ja nicht die Anfänge, aber er kam aus Buffalo und mit Blake Bortles dann die dicke Saison. Das sind schon Sachen, die mich ganz, ganz positiv stimmen. Im Moment, defense-technisch spekuliert man auf Ejiro Evero, der sein Trauzeuge war und aktuell bei den Rams Passing Game Coordinator und Secondary Coach ist. So, ja. Liest sich erstmal alles ganz gut, aber das ist ja auch generell so. Ne? Bei so, du hast es gerade gesagt, so, warum soll man jetzt in der Situation überhaupt erstmal was schlecht reden? Eigentlich ja. Muss man für so eine Franchise, die in so einem Umbruch steckt, egal wo sie jetzt sich befindet, muss man das Positive sehen aus so einer Situation. Und ja, hinterher können wir immer noch meckern, so vom Fit her hast du halt, finde ich, dass eigentlich alle Teams, wir haben jetzt erst zwei besprochen, aber ich finde, dass alle Teams eigentlich ganz gute Wahl getroffen haben, muss ich sagen.
Was hältst du ja, also so wie geteilt? So, ja, ich habe in Anführungsstrichen bin ich ja deiner Meinung, weil im Grunde beziehe ich mal, was das angeht, ja sowieso meine Infos von dir. Und verlasse mich auf deine Aussagen diesbezüglich. Und du bist da sehr positiv. Das ist ansteckend, diese positive Stimmung. Von daher halte ich das für eine gute Sache.
Okay. Ja, weiter zu einer anderen guten Wahl. Meiner Meinung nach Brian Daboll zu den Giants Head Coach.
Ja.
Der jetzt nach den Aussagen...
Alle Giants-Fans sind froh.
Glaube ich auch. Ja. Ich weiß nicht, wie froh er sein kann nach den Aussagen von Joe Schill und John Mara diese Woche. Oder letzte Woche. Er hat jetzt Daniel Jones definitiv am Bein. Also das scheint unantastbar zu sein. Der aber, und wir haben es Anfang dieser Saison auch viel begleitet, einiges an Versprechungen gezeigt hat. Man wird sehen. Also der war definitiv an der Entwicklung von Josh Allen beteiligt und hat aus ihm, wo viele schon mit wenig gerechnet haben, noch einiges herausgeholt. Einiges bis zu dem Punkt, wo über ihn als einen der Top-Guys in der Liga sprechen. Deswegen, wer weiß, wie viel er aus Jones rausholen kann. Allgemein auch hier, dass man hier den Fokus auf Offense setzt, finde ich gut, weil man hat in gewisser Weise defensiv ein ganz gutes Ding zusammen. So, das Ding ist halt, ähnlich wie wir letzte Woche bei Miami gesagt haben, man spekuliert im Moment, glaube ich, darauf, Graham und die Defense ein bisschen beieinander zu halten. Wie gesagt, bin ich kein Fan von. Normalerweise sollte der Head Coach selber entscheiden, mit wem er zusammenarbeitet. So, ich denke, dass er da in gewisser Weise Mitspracherecht haben wird. So, die News kam halt auch erst nach seinem Hire durch. Trotzdem, kleines Fragezeichen dahinter. Aber ansonsten, ja, Defense der Giants stabil gewesen. Jetzt nicht überragend krass, aber Offense ist das, was wo das große Manko lag. Ich meine, Entwicklung von Golladay sich anguckt, auch trotz Verletzungen, wie Barkley so ein bisschen regressiert hat. Das ist schon der richtige Punkt, da anzusetzen und hier über diesen Weg in die Zukunft zu gehen, oder?
Ja, absolut. Und jetzt speziell so die Graham-Thematik halte ich für positiv, weil wie gesagt, ja, das Einzige, was in Anführungsstrichen geglänzt hat, wenn man es so sagen kann, war die Giants-Defense. insbesondere auch zum großen Teil die Secondary, die ich ja auch vor der Saison als sehr, sehr anfällig gesehen habe, die einen besseren Job gemacht hat als gedacht. Auch viele junge Cornerbacks in dem Rahmen da an Start und teilweise echt auch die ganze Defense brutal gute Games gemacht für die Mittel, die sie haben. Ja, von daher macht das in der Thematik Sinn und also es ist absolut nachvollziehbar, dass man als Giants-Fan aktuell gerade sehr euphorisch sein kann und optimistisch, was das angeht. Man muss halt nur darauf achten, dass es definitiv eine Thematik, die jetzt nicht innerhalb von einer Season auch durch ist, auch wenn sie in der Form nicht im kompletten Rebuild oder sowas sind, ne? Ja. Insbesondere wenn man jetzt sagt, Daniel Jones bleibt an Start, was ich natürlich sehr begrüße aufgrund meiner Dynasty Fantasy Liga. Aber der Vorteil ist, sie spielen in einer Division, wo sie sich Selbstbewusstsein holen können. Und das Ziel, glaube ich, und das kann man klar setzen, ist, dass also bei den Cowboys mithalten wird doch sehr schwierig. Dass das klare Ziel hier doch ist, mit einem guten zweiten Platz, und das heißt jetzt nicht elf oder so weit am Ende der Saison, auf Platz 2 zu sein der NFC ist, da wirklich Ansprüche geltend zu machen, weil es sind viele Key Pieces da, wie du schon gesagt hast, auf der Receiver-Position. Großes Problem, wo man natürlich gucken muss, wo allerdings natürlich dann auch immer in dem Rahmen nur Fitness-Stuff und alles Mögliche mitkommt. Thema Verletzung, was ja ein riesiges Thema war, insbesondere in der Offense bei den Giants. Und ich find das sehr positiv in dem Rahmen und könnte mir vorstellen, dass das was ist, was funktioniert, ob es dann wirklich klappt, sehen wir natürlich sowieso im Nachhinein. Wir hatten, glaube ich, schon einige, wo wir uns gedacht haben, ne, das große Beispiel, wo auch alle euphorisch waren, dachten, boah, das is it jetzt, war mit Nagy zu den Bears.
Ja.
Das hat am Ende des Tages gar nicht geklappt, von daher, das ist natürlich auch immer möglich. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache mit Schön und Devil.
Ja. Only good vibes auch in Vikings Country?
Gut, Vikings quasi.
In Skulltown. Browns Vice President of Football Operations wird der 10. Vikings General Manager. 7 Saisons unter anderem 49ers, Research und Development verbracht. Davor Wall Street und Portfolio Manager gewesen. Extrem Analytics fokussiert. Und Kwesi Adofo-Mensah, der neue Mann in, ich nenne es jetzt wirklich Vikings Country, aber das große Ding ist einfach, oder das Ding für mich hier ist einfach frischer Wind nach so vielen Jahren, nach Zimmer, Spearman, der, glaube ich, ein sehr fortschrittlicher Dude ist, wie gesagt, dadurch, was ich gerade aufgezählt habe, wo er herkommt, und mit der, das nehmen wir jetzt einfach mal mit rein, mit der eigentlich Bombe noch diese Woche, dass es theoretisch die Möglichkeit gibt, dass wir Jim Harbaugh weder in Chicago noch in Las Vegas, sondern eventuell wirklich bei den Vikings begrüßen dürfen. So, und dann hätte man hier, glaube ich, einen ziemlichen Jackpot gelandet. Gut, Jim Harbaugh haben wir auch schon ein bisschen thematisiert, ist so ein bisschen einnehmend, was auch Personellentscheidungen angeht. Da wird man sehen, wie weit der gute neue General Manager da vielleicht eher Zuarbeiter ist als alles andere. Aber auch hier erstmal nur Stand jetzt, also wir bleiben jetzt erstmal nur beim Status Quo, eine sehr positive Entwicklung, was Fortschrittliches, was, glaube ich, Minnesota auch benötigt. Und für mich definitiv auch einer der sind sie eigentlich alle, aber wie gesagt, auch ein extrem gelungenes Ding, was da bisher aus Minnesota kam.
Ja, absolut. Und die Frage ist, wie umfangreich wird das in dem Rahmen, weil die Vikings für mich so ein bisschen an der Grenze schon der Nötigkeit eines kompletten Ja, kann man sagen, kompletter Rebuild. Eigentlich steht auch einfach eigentlich nur vieles auf der Quarterback-Thematik.
Ja.
Da in dem Rahmen. Wie sieht es bei denen mit dem Cap Space eigentlich auch aus für kommende Saison? 15 under the cap.
Ja.
Viertschlechtesten. Also es ist natürlich auch nichts, wo du jetzt so unfassbar viel mit arbeiten kannst. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist so erstmal eine ganz gute Grundlage jetzt mit, wie hieß er, von Browns?
Kwesi Adofo-Mensah.
Genau, Adofo-Mensah. Aber ja, also das Wesentliche wird hier, glaube ich, das Coaching sein in der Form. Klar wird über den GM-Posten auch die Quarterback-Thematik ganz wesentlich sein, aber das ist was, wo der Coach halt auch den entsprechenden Überblick mit haben wird, weil so haben die Vikings was Gutes, womit du arbeiten kannst, vor dem Hintergrund. Mike Zimmer ist allerdings halt ein großes Loch, was da auch zu füllen ist. Einfach auch jetzt nicht vom Erfolg verwöhnt, allerdings immer sehr solide und insbesondere, wenn ich so an den Zeitraum so vor zwei bis fünf Jahren zurückdenke, wie dominant die Vikings da teilweise waren, mit einem Case Keenum noch, aber insbesondere auf der defensiven Seite, bin ich da gespannt und es macht halt trotzdem aber irgendwie auch Sinn, dass die da nach Mike Zimmer auch in eine defensive Richtung gehen. Es hat für mich auch so ein bisschen, natürlich auf einem anderen Niveau nochmal, auch so ein bisschen Saints-Vibes bei den Vikings.
Ja, stimmt. Vielleicht mit ein bisschen mehr Flexibilität, falls du dich von Cousins trennen möchtest und dann halt einfacher in den Rebuild kommst als alles andere, weil dadurch wird wahrscheinlich deutlich mehr
Cap. Ich glaube, da fehlt eigentlich gar kein Weg mehr dran vorbei.
Nee.
Also ich glaube, es ist offensichtlich jetzt, dass du auch im nächsten Jahr nicht, aber nicht mit Kirk Cousins den Super Bowl gewinnen wird. Also was bringt es noch, weiter an ihm festzuhalten, weil das ist auch keine günstige Geschichte.
Ja, stimmt. Also es ist allgemein
nächstes Jahr 45 Millionen.
Ja, 45, ja. Es ist allgemein einfach eine spannende Situation in der NFC, weil, wie du schon sagtest, dadurch, dass du halt nicht so krasse Competition hast, ist es halt für viele Teams auf der einen Seite eine Chance, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, dass du genug Zeit hast, mit der Gefahr, dass sich viele andere auch weiterentwickeln und hier mal für einen Run zu gehen. Mal gucken, welche Richtung sich so Saints, Vikings entwickeln dann für die Saison.
Ich frag mich halt echt, wie das funktionieren soll. Also für Kirk Cousins bestehen auch nur zwei Szenarien und das ist halt Trade oder theoretisch sogar ein Restructure, beziehungsweise eine Extension.
Ja.
In dem Restructure funktioniert nicht, eine Extension. Was, glaube ich, in keinem Fall passieren sollte, meiner Meinung nach, außer die hauen jetzt natürlich wieder so eine, was wir jetzt diese Offseason auch gesehen hatten, mit Voidable Years und dem ganzen Scheiß. Aber die Frage ist, wer tradet für Kirk Cousins? Wer ist wirklich ein legit Kandidat für Kirk Cousins zu traden?
Ich könnte jetzt meine Hand eben. Es
wird keiner sein, der Ansprüche geltend macht, ganz oben mitzuspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich könnte jetzt hier meine Hand heben und wird halt keiner sehen. Aber ich sehe, dass sollten die Optionen Wilson und Rodgers nicht funktionieren, was jetzt ja bei weitem nicht 100% oder überhaupt über 50% sind, dann sehe ich die Denver Broncos definitiv als Kandidaten für eben jene Jimmy Garoppolos und Kirk Cousins. Einfach weil sie die Möglichkeiten vom Cap her haben. So jemanden ein oder zwei Jahre
da. Capit musst du da erstmal wegstecken.
Ja, gut, klar. Die haben die Möglichkeit, also wenige Teams haben diese Möglichkeit. Und andere Teams, die Möglichkeit haben, die haben junge Quarterbacks, sprich Jets, sprich Jaguars. So, und ich habe die Befürchtung, dass wenn eine dieser zwei Top-Optionen nicht funktioniert, dass es für Denver in diese Richtung gehen wird. Weil feststeht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der gute Herr Hackett sagt, okay, wir machen jetzt noch ein Jahr Drew Lock und draften dann nächstes Jahr. Also entweder wird es dann ein Draft-Pick oder es wird einer aus dieser Kategorie. Und Begeisterung sieht anders aus. Aber gut, das ist auch alles Zukunftsmusik. Lass mal zum letzten bestätigten Hires kommen und dann eigentlich mit die einzigen, muss mich da korrigieren, wo ich, und jetzt wirft man mir natürlich wahrscheinlich wieder biased vor hier an dieser Stelle, ich muss ganz klar sagen, von denen, die wir jetzt besprochen haben, von denen mir wirklich alle gefällt mir das Raiders-Modell am allerwenigsten. So. Du holst die Kombination aus New England mit Siegler und McDaniels. Über McDaniels, gut, bin ich halt auch ein bisschen geschädigt, das Beste, was McDaniels je geleistet hat, außerhalb der Patriots, war der Draft von Tim Tebow. Und der war halt sportlich eine Katastrophe und einfach nur geil für die Culture. Ja, und Siegler ist halt, oder allgemein, die zwei sind halt das Modell Patriots, versuchen an einen anderen Ort zu bringen, was in so vieler Hinsicht schon schiefgelaufen ist. So, tu mich extrem schwer. Caserio hat jetzt letztes Jahr nicht wirklich irgendwie Bäume ausgerissen, wo man sagen könnte, okay, geiler Job, den er gemacht hat, ne, mit den Texans. Gut, man könnte natürlich den Quarterback-Pick hoch anrechnen, aber ich tue mich schwer, hier so positive Vibes zu empfinden, wie bei den bisherigen, die wir besprochen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht an der Stelle. Klar, McDaniels, das ist jetzt, was haben wir? Wir haben 2022, das ist über 10 Jahre her, dass er in Denver war. Und da halt für ultimative Missstimmung und halt auch fragwürdige Entscheidungen gesorgt hat. Wie gesagt, mit Siegler jetzt wird das sicherlich schon einen extremen Patriots-Weg nehmen, zwangsläufig. Ich meine, die kommen beide daher. Er hatte jetzt auch deutlich mehr Zeit zu lernen. Das ist nochmal drüber nachzudenken, was denn seine Idee eines Headcoaches sein soll. Vielleicht hat er auch noch einiges mitgenommen aus seiner Zeit in Denver. Ich weiß nicht, was hältst du von Siegler und der McDaniels-Kombi?
Also es ist schwierig. Also vor dem Hintergrund, dass mir eigentlich keine Kombi oder kein Move so absolut gar nicht gefällt, ist klar, du kannst bei den Bears so diese DC-Thematik und was ist erfolgreicher, offensiv, defensiv, kannst du so ein bisschen ansprechen. Klar, beim Paar steht es halt einfach noch nicht fest, von daher muss man abwarten, beziehungsweise stehen jetzt ja eigentlich relativ, ja in Anführungsstrichen, wenige fest, die aus GM und Dingens Thematik stehen. Saints stehen da aus,
Vikings, Saints, Dolphins, Vikings, Texans, Jaguars.
Texans, Jaguars, also 5 Teams noch offen, von daher ist da noch viel, was schlechter laufen kann, aber ja, ich kann es nachvollziehen, dass das irgendwo, also noch nicht mal die Broncos-Thematik, sondern wie gesagt, allgemein diese, also McDaniel und die Broncos damals, sondern allgemein so diese Patriots-Thematik und Patriots-Coaches außerhalb der Patriots-Facility, in Anführungsstrichen. Es kommt so gewollt rüber, ja. so erzwungen. Wir wollen das jetzt so machen, was vielleicht gar nicht so der Fall ist, sondern wo sie einfach gesagt haben, die sind einfach von Interviews her und vom Approach gefällt uns das am besten. Ganz ab vielleicht jetzt auch von den Patriots, wo sie zwar was von mitnehmen, aber du wirst ja hast du da keinen Belichick und die sind nicht exakt so wie Belichick. Ja. Und werden ihr eigenes Ding machen und haben da auch eigene Ideen wahrscheinlich. Aber ja, es hat halt irgendwie die schlechtesten Vibes. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, das gefällt mir am wenigsten, aber es sind, wie gesagt, irgendwie die schlechtesten Vibes dabei.
Ja. Okay. Gut, da bin ich auch entspannt. Da bin ich nicht entspannt, sondern eher gespannt, welche Entscheidungen man da dann auch treffen wird. Das Einfachste ist natürlich einfach so weiterzumachen. Ich meine, mit Carr etc., der jetzt halt auch einen sehr freundlichen Quarterback-Vertrag hat für die nächsten Jahre, da wird es dann halt einfach darauf ankommen, gut zu draften und mal sehen. Auch da ist Competition ein Riesenfaktor. Ob der Ceiling so hoch gehen kann, wage ich halt zu bezweifeln. Dann ist man halt in einer scheiß Situation. Aber ja, wie gesagt, offene Position. Jaguars, da ist Leftwich der Favorit. Für die Texans haben sich Gannon und McCown rauskristallisiert. Bei McCown halt auch, weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe, aber ich habe es hier noch stehen in meinen Notes, von daher vielleicht. Super weird, es kam irgendwann der Report, dass die Texans darauf warten, dass irgendjemand anderes McCown noch interviewt, einfach nur um die Legitimierung zu haben, ihn zu verpflichten. So, also da, falscher Approach, Jungs. Also, wenn ihr den haben wollt, dann holt ihn euch.
Ja. Das ist ein sehr peinlicher Approach, so nach dem Motto, ich bin mir nicht so sicher. Lass lieber noch wen anders drüber gucken. Das ist, keine Ahnung, wie beim Thema Geldanlage, ob es jetzt Aktien sind, Krypto oder was weiß ich, so nach dem Motto, ich warte erstmal ab, ob es erfolgreich ist. Meistens zu spät. Ja. Oder es hat halt nicht funktioniert, beziehungsweise du bist halt der keine Ahnung hat, offensichtlich von dem Job. Von daher, das ist sehr, also wenn es so real ist, sein sollte, dann spricht das nicht mit den Texans.
Ja. Bei den Jaguars ist übrigens auch noch witzig, die Kevin O'Connell-Thematik. Mit jeder kriegt es hin, seinen Interviewpartner zu finden und die Jaguars kriegen nicht mal Sinn, das Meeting nach den Richtlinien zu schedulen, um ihn zu interviewen, wie gesagt, aber da sieht es auch nach Leftwich aus. Vikings, wie gesagt, haben wir auch angesprochen. Dolphins, tatsächlich, McDaniel und Kellen Moore, die zwei Favoriten. Defense soll ja, wie gesagt, bleiben und dann der offensive Approach. McDaniel wäre, also wie gesagt, ich habe diese Woche, wenn ich so ein Thema ja mal anfange, dann bleibe ich halt auch dabei, dank YouTube-Algorithmus. Ich habe diese Woche so ein McDaniel-Highlight-PK-Reel von dieser Saison angeguckt. Es ist ein Traum. Also Dolphins-Fans, ich würde voll auf McDaniel gehen an dieser Stelle. Und Saints haben wir auch schon drüber gesprochen, wer da zur Verfügung steht. So, sonstige News, was Coaches angeht. Mike McDonald wird Defense-Coordinator bei den Ravens, aktueller Michigan-Defensive-Coordinator. Dann Chris Richards, DB-Coach der Saints, heiß umworben, unter anderem Steelers, Defensive Coordinator, wo jetzt ja Platz ist, und unter anderem auch bei den Saints dann in-house, je nachdem. Ich denke mir schon, wenn Dennis Allen es zum Beispiel werden würde, dass er ihn dabei haben wird. Mhm. Gucken wir mal, wo das landet. Wir hatten das vor, ich glaube, auch ein paar Wochen schon mal angesprochen, was Kevin Colbert angeht, bei den Steelers, der GM, der nach dem Draft dann jetzt wirklich definitiv raus ist. Ja. Und das war so der Coaching-Überblick für diese Woche. Coaching und GM. Ich denke mal, dass wir nächste Woche noch ein bisschen mehr Klarheit haben werden. Also wir sind ja jetzt kaum noch welche involviert.
Wieder nachkommen und so langsam muss halt auch so einsteigen, ne?
Stimmt. Ja. Gezwungenermaßen. Ja, Aaron Rodgers habe ich jetzt gerade nicht mehr aufgemacht bei Hackett. Da will ich eigentlich nur zu sagen, dass Hackett ist ein Bonus, sollte Aaron Rodgers sich dafür entscheiden, wird aber nicht der Grund gewesen sein, warum Denver ihn verpflichtet. Ne? Und ab der Hype-Medien, die das zum Anlass genommen haben, Content zu produzieren, da gehen wir jetzt mal nicht auch drauf ein diese Woche. Dann haben wir noch ein paar allgemeine Roster-Moves. Und zwar Damon Arnett, der von uns letzte Woche als Waffenclown beschriebene Chiefs-Cornerback ist kein Chiefs-Cornerback mehr. Direkt released, nachdem da noch einiges mehr an Anschuldigungen. Eine
peinliche Aktion einfach.
Ey, unfassbar. Also sowas ist halt echt. Nee. Retirements, fast schon übergangen bei dem Brady-Ding, aber Ben Roethlisberger hat es offiziell bestätigt. Gut, war jetzt auch nicht mehr so überraschend. Und Brandon Brooks, einer der krassesten Guards der letzten Jahre, über den wir viel gesprochen haben, mentale Probleme, wie er damit umgegangen ist, gerade auch zu Hard Knocks Eagles Zeiten, nicht Hard Knocks, All or Nothing Eagles Zeiten, der dann seinen Vertrag restrukturiert hat diese Woche und dann folglich sein Retirement announced hat. Ja, ist ein Verlust, aber war dieses Jahr auch nicht da und die Eagles O-Line war zumindest am Ende ziemlich stabil.
Ja.
Trotzdem ist eine krasse Karriere. Wahrscheinlich jemand, der für sein Potenzial her Richtung Hall of Fame gehen würde, es wahrscheinlich nicht reinschaffen wird. Das ist aber vielleicht eigentlich verdient hätte für das, was er zumindest an Aufmerksamkeit erzeugt hat für gewisse wichtige Themen.
32 war er doch schon, okay, ich dachte, er wäre jünger.
Nee, der, also gut, ist immer noch ein eigentlich ziemlich flexibles O-Line-Alter, ne? Also, da wäre noch bestimmt was gegangen, aber ist, denke ich mal, für ihn halt auch, ja, die richtige Entscheidung. So, jetzt hatten wir so viel positive Vibes. Behalten wir die doch kurz bei und sprechen über Chiefs Bengals. Das ja. erste AFC Championship Game dieses von dieser Woche. Holy shit. Wir haben gesagt, die Bengals, oder wir waren uns relativ einig, die Bengals brauchen ein Übergame, wie sie schon hatten gegen Kansas City. Von den Vibes her war es am Ende oder vom Verlauf her war es schon ziemlich ähnlich, aber das Übergame war es nicht. Also rein von den Zahlen her relativ gediegen. Burrow mit einer Interception, 2 Touchdowns, ordentlich gepressured worden, allerdings nur einmal gesackt, hat definitiv seine Scramble-Fähigkeiten diese Woche so ein bisschen elevated. Er hatte ein relativ positives Run-Game, seine 25 Yards, also vor allem die von Burrow waren. Ja, ich habe heute Morgen schon die Aussage gehört von jemandem, der gesagt hat, die 25 waren wichtiger als alle Yards, die er durch Pässe angebracht hat. Was ja zumindest situativ vielleicht sogar richtig war. Also teilweise war halt, da waren wir zumindest richtig, wo wir gesagt haben, zweimal Zach Taylor und dann Joe Burrow rette mich bei Third Down. Das hat er definitiv bravourös unter Beweis gestellt. Aber allgemein wirklich ein ganz durchaus solides Game. Zwei Teams, die sich ziemlich ausgeglichen haben. Mhm. So fehlertechnisch vielleicht etwas mehr auf Kansas City. Dafür eine unfassbare erste Halbzeit. Also das war Prime Kansas City. So, und dann der Einbruch, den ich, wo man klar sagen muss, dass sie in gewisser Weise selber schuld sind. Und normalerweise geht dieses Spiel für Kansas City aus. Muss ich sagen. Was ich halt super krass fand, war, und ich habe es mir wirklich nochmal angeguckt und habe mir gedacht, so, ey, das ist eigentlich ein Blueprint, für den du natürlich auch in gewisser Weise deine Leute brauchst, aber die defensive Änderungen, die die Bengals im Vergleich Halbzeit 1 zu Halbzeit 2 an den Start gebracht haben, ne? Unfassbar. Dauerhaft 8 Leute deep, Pressure kam trotzdem, alles ist gedroppt, aber rotierend in den Rollen. Du hattest teilweise Bates vorne, du hattest teilweise Awuzie vorne. Es war unfassbar variabel. Also so eine Defense habe ich so, wahrscheinlich, weil ich auch so in-depth nicht jedes Game drauf gucken kann, aber so habe ich das noch nie wahrgenommen. Und halt gegen Kansas City eigentlich genau das, was du machen musst. Also wahnsinniger Geniestreich. War super beeindruckend, allgemein die Bengals super beeindruckend. Klar, wie gesagt, Fehler gab es auf beiden Seiten. Für mich mit einer der wichtigsten Situationen in dem Spiel war das Ding Ende erste Halbzeit, wo Reed sich entscheidet, nicht aufs Field Goal zu gehen, was ich in der Stelle für eine Fehlentscheidung halte, muss ich ganz klar sagen. Ja. Weil wenn du da auf das Field Goal gehst, dann steht's, glaube ich, 24 zu 10.
Ja.
Du hast einen 2-Touchdown-Vorsprung und klar kann man jetzt im Endeffekt sagen, das sind auch die 3 Punkte, die da am Ende fehlen. Und natürlich entwickelt sich das Spiel anders. Ja, ist das Ding gewesen für mich in dem Spiel. Also dadurch, dass beide Teams shaky oder beide Teams ihre beiden Halbzeiten hatten, hat das eine Team halt das Maximum rausgeholt mit dem Ausgleich und dann halt, ja, Overtime. Overtime ist dann halt auch krass, dass man da ja, ein Coinflip, genau. Dass man das verliert, den Coinflip. Und für viele war ja da schon wieder, okay, Mahomes geht runter. Ich weiß nicht, ich glaube, Romo, ich habe Originalkommentar geguckt bei der Zone. Romo hat, glaube ich, gesagt, die feiern ja hier schon, als ob Mahomes gerade gescored hätte. Aber es hat sich halt auch so angefühlt. In Arrowhead. Vincent Coinflip, du hast Patrick Mahomes, die erste Halbzeit war krass, so, die werden sich jetzt nochmal fangen können. Ja, und dann ging einfach gar nichts. Es ging nichts mehr für Kansas City ab Halbzeit 2. Und klar, man muss definitiv, also über den Kicker sprechen, wenn man State of the Week, man muss definitiv den Bengals hier ganz, ganz viel Lob aussprechen, aber auch Kansas City blamen in gewisser Weise, dass man sich so hat, ja, einlullen lassen, beziehungsweise keine Antwort darauf gefunden hat, was die Bengals gemacht haben.
Ja, es war ein wildes Game, wie gesagt, irgendwo aber auch also vom Spielverlauf her, wie du schon sagtest, vergleichbar, aber hier halt echt mit den Defenses mehr im Fokus. In dem Rahmen, du hast den Bengals schon gesagt, impressive natürlich die Chiefs auch in der ersten Hälfte, die ja in der Form auch nicht ja eingebrochen sind oder sowas in Hälfte 2, sondern immer noch ganz ordentlich performt haben. Ich glaube, was die...
Die Chiefs Defense meinst du?
Ja, die Chiefs Defense.
Also ja, weil die Offense nicht, war ja also nicht auch, mehr so. Auch nicht,
ja, eben. Und da ist die Frage, warum nicht mehr laufen? Weil das hat unglaublich gut funktioniert. Es funktionierte schon die ganzen Playoffs ziemlich gut mit McKinnon. Dann mach mehr kurze Pässe auf McKinnon. Ich meine, der ist dafür prädestiniert. Der hat ja auch darüber ein paar Plays gemacht, jetzt in diesem Spiel wieder.
Ja, oder mal ein Hillscreen oder so.
Ja, warum wirst du, ja, konservativ kann man ja auch nicht sagen, in Anführungsstrichen, aber warum wirst du auf einmal so zurückhalten? Aber das ist so eine typische, was heißt zurückhalten noch nicht mal? Normalerweise würdest du viel mehr laufen, was
du gehst zu deinen Basics. Du gehst zu dem, was du kannst in so einer Situation. Willst das Spiel einfach runterspielen und dann gehst du auf Mahomes und Mahomes regelt und Mahomes passt.
Das Lustige ist, gefühlt funktioniert das nie.
Nee.
Gefühlt funktioniert das nie. Ja. Es ist immer so, insbesondere in Playoffs, du bist vorne, du stellst um, wie du spielst, auf was, wo du dich eigentlich vielleicht mit wohler fühlen dürftest, und es wird immer schlechter als vorher. Dann mach exakt so weiter, beziehungsweise hier in dem Fall ist natürlich auch nicht das typische Spiel von Chiefs, aber lauf den Ball mehr. Das hat unglaublich gut funktioniert. Clyde Edwards-Helaire war richtig stark und Jerick McKinnon, wie gesagt, diese Playoffs, eine absolute Bereicherung für die Chiefs-Offense. Ja. Unglaublicher Playmaker dann in dem Rahmen. Ja, aber das dann, ja, also ich verstehe, also dieser Gedankengang, klar, da stecken noch andere Sachen hinter, die wir selber nicht verstehen können oder keine Einblicke zu haben, aber das ist so unsinnig. Das ist so unsinnig. Ben Fortin, ne, ist das Gleiche. Deebo Samuel hat im vierten Quarter, glaube ich, die letzten 10 Minuten nicht mehr den Ball gesehen. Warum änderst du deinen Spielstil so enorm, wenn du vorne liegst? Klar, das hast du auch beim Fußball. Ne, du liegst, aber da ist es genau das Gleiche. Du liegst 2-0 vorne, alles tutti, die letzten 20 Minuten laufen. Wenn der Gegner ein Tor schießt, bist du raus. Wenn du das Tor hältst, ist alles gut. Du führst in diesem Spiel 2-0. Es hat 70 Minuten alles gut funktioniert. Was machst du? Stellst alle mal nach hinten rein, irgendein komischer Slapstick-Scheiß im Elfmeterraum und zack, 2-1, fliegst raus. Ich glaube, das funktioniert nicht. Vielleicht hat das auch mit der mentalen Einstellung der Spieler zu tun, was ja auch normal ist, ne? Das sind alles Menschen. Aber das will so nicht in meinen Kopf rein, warum das noch so ein Habit ist. Ich habe das Gefühl, das funktioniert. Also da müsste man mal analytisch dran gehen. Wäre nicht der Habit eigentlich für die,
da könnte man jetzt, das kann man jetzt zwei Richtungen argumentieren. Auf der einen Seite kannst du sagen, Kansas City macht eigentlich genau das Gegenteil und spielt ihren Standard, das Pass-Game, das, was immer funktioniert, versuchen sie in Halbzeit 2 umzusetzen. Aber es kriegen sie es nicht hin. In Halbzeit 1, konträr dazu, hat es ein gewisser Mix, den man vielleicht in so einer Stärke von Kansas City nicht gewohnt ist, sehr gut funktioniert. Warum behält man den nicht bei? Also wie gesagt, gibt es zwei Richtungen. Fakt ist einfach, die Bengals haben die Chiefs oder haben einen Counter gefunden fürs Chiefs-Game, den ich so, wie gesagt, und ich habe 4 Chiefs-Spiele gesehen, einfach aus Mahomes Interesse und halt auch allgemein AFC West. Und ich habe viel gute Games gegen Mahomes auch schon gesehen. Von Denver, von den Chargers dieses Jahr. Auch in der Vergangenheit, Playoffs sowieso. Die Art und Weise ist mir neu gewesen und wieder super beeindruckend aus Cincinnati-Sicht. Ja, deswegen völlig verdient, das im Großen und Ganzen über die Bühne gebracht hier. Dann situativ kann man das wahrscheinlich auch runterbrechen auf Interceptions von Mahomes.
Ja.
Falsche Entscheidungen über Pressure, was die O-Line angeht, die definitiv nicht ihren besten Tag hatte in Kansas City. Also gibt sicherlich Punkte, wo man hier situativ ansetzen kann, aber im Großen und Ganzen.
Also ich glaube, also bei dem O-Line-Thema würde ich wahrscheinlich sogar fast widersprechen.
Okay.
Ich glaube, die O-Line hat richtig stark gespielt.
Es ja, für das, was sie sich gegenüber sehen musste, das
stimmt. Ja, auch ab davon, also keine Ahnung, ich erinnere mich zum Beispiel an den Sam Hubbard-Sack, der eigentlich den Spy spielt und dann late auf Mahomes geht. Aber wie lange stand Mahomes da schon in der Pocket? 4 Sekunden?
Ja gut, man muss aber auch sagen, Mahomes hat viel auch kaschiert in dem Spiel. Ne? Also Mahomes, ähnlich wie Burrow, ist viel gelaufen, weil der sich teilweise rausgewunden hat aus Situationen.
Ich weiß nicht. Also ich fand insbesondere stark auf der Bengals Seite tatsächlich die Secondary und wie gut die gecovert haben. Allein das eine Spiel. Ich glaube, einmal komplett quer. Tyreek Hill von links, links einmal komplett über den Platz gelaufen, quasi, ja, im Grunde einmal komplett von links nach rechts. Und
dran
Mike Hilton.
Ja, genau, ja.
Und der den Pass-Break-Up dann tatsächlich, nee, Quatsch, ich glaube, ja, er war an ihm dran und Tyreek Hill konnte ihn halt irgendwie nicht fassen. Wo ich mir denke, Junge, krank. Also, ich meine, dass Mike Hilton stark ist, das wussten wir vorher und so weiter und so fort. Aber das war tatsächlich eine extrem starke Performance von der Bengals Secondary tatsächlich.
Ja, auch das letzte Play von Bates. Das ist Secondary Play auf höchstem Niveau gewesen. Die Interception von Mahomes.
Absolut.
Wie er dazwischen geht, also unfassbar. So eine Awareness zu haben in dem Moment und das Ding da aus Hills hinten zu fischen und dann halt auf Awuzie, glaube ich, hat die Interception, glaube ich, gefangen. Wahnsinn. Sehe gerade noch CJ Uzoma MCL Sprain. Zach Taylor ist encouraged, was sein Auftreten dann angeht.
Okay.
Ja, das war Game Nummer 1. Game Nummer 2. Rams 49ers. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, so wie jedes andere 49ers-Game in den letzten 3 Wochen, nur halt diesmal mit einer Niederlage.
Ja.
Viel mehr lässt sich, glaube ich, dazu nicht sagen. Außer ganz ab davon, also ist von der Spannung her einfach. Ganz ab davon waren sie in dem Game tatsächlich vorne.
Ja, wie gesagt, darf nicht passieren eigentlich.
Vielleicht ist es auch genau der Grund gewesen, das habe ich mir auch schon überlegt. Auch ähnliche Thematik in dem Rahmen. Wobei man das auch nicht sagen kann. Ich meine, sie waren 3 Punkte vorne und hauen dann echt schönen Drive dann noch hin mit dem Kittel-Touchdown. Am Ende, das hat alles gut funktioniert. Und dann im 4. Quarter brechen sie halt offensiv wieder komplett ein. Und defensiv logisch. Hintergrund, Rams Run Game diesmal deutlich besser funktioniert, insbesondere in der ersten Hälfte oder eigentlich nur in der ersten Hälfte, als man es aus den beiden vorherigen Begegnungen kannte, dementsprechend deutlich mehr Plays gehabt, dementsprechend natürlich dann am Ende des Tages lädt die 49ers Defense auch ein bisschen platt in dem Rahmen, von daher das spielte da alles so ein bisschen mit rein.
Ja.
Stafford deutlich weniger Hits genommen, als das sonst in den letzten Spielen gegen die 49ers getan hat. Und im Grunde war es das wahrscheinlich am Ende des Tages. Klar, man kann wieder drüber sprechen, wie kriegt man es hin, wenn in Anführungsstrichen eigentlich schon 2 Leute für Cooper Kupp zuständig sind bei den Touchdowns, der bei beiden so wide open ist.
Ja.
Klar, sind dann auch Fehler in dem Rahmen. Oder man nimmt es, wie du gerade sagtest, bei Mahomes und den Chiefs, man nimmt es situativ und sagt, warum droppt Jaquiski Tartt die Interception?
Ja.
Das wäre auch das Game gewesen. Also wahrscheinlich kann man echt, wie bei jedem anderen Spiel, auch nur sagen, so ist Football. Die Ereignisse ergeben sich einfach in dem Rahmen. Am Ende des Tages muss man einfach sagen, die Rams haben deutlich besseres Spiel gemacht, ein methodischeres Spiel, waren besser eingestellt, sowohl offensiv als auch defensiv als die 49ers. Und am Ende zwar knapp, aber trotzdem verdient tatsächlich gewonnen.
Ja. Man muss sagen, die Rams auch bei weitem nicht fehlerfrei. Ne? Gerade McVay mit seinen Challenge-Entscheidungen, das kann man sicherlich.
Unglaublich.
Ja, der Take kommt jetzt auch nicht von mir, er kommt von Robert Mays. Mhm. Aber ich habe halt mich, also als er das heute Morgen im Podcast gehört habe, er hat es auf den Punkt gebracht. Das war so eine Verzweiflungstat. Ich muss jetzt irgendwas tun. Mhm. So einfach komplett unnötig. Also
zumal, ich weiß nicht, die kriegen ja irgendwo einen Call und sagen, hat sich gerade einer angeguckt oder sowas und das sah genauso aus. Ja. Und das News-Schick-Ding, also keine Ahnung.
Never.
Ich weiß nicht, was man daran sehen kann, dass der den Ball verliert, als er nicht schon down war. Und das ist
ist fahrlässig, einfach damit in so einem Spiel so mit seinen Challenges bzw. Timeouts umzugehen. Aber hat mich auf jeden Fall, was Game Managing angeht, jetzt auch Shannon nicht das beste Spiel gehabt, aber ja, allgemein nicht so positiv gestimmt. Deswegen, also, ja, ich bin bei dem Spiel bleibt halt für viele, glaube ich, hängen, dass der bessere Quarterback an der Stelle, an dem Tag mit Matt Stafford das Ding irgendwie rausgerissen hat, den einen Ticken mehr am Start war. Und ich glaube, für viele wird hängen bleiben, dass einfach Garoppolo da nicht reicht. So, das finde ich, auf der einen Seite ist es natürlich richtig, auf der anderen Seite ist es nicht der Approach der 49ers dieses Jahr gewesen. Und dann ist das in gewisser Weise entschuldbar, weil Trey Lance in der Situation spielen zu lassen oder was auch immer über dieses Jahr, war es die richtige Entscheidung, dass du mit Garoppolo das Ding durchgezogen hast, wenn er nicht fit war. So, du hast es super weit geschafft, weiter als viele gedacht hätten. Und ja, jetzt beginnt die Zukunft. Also es sind viele Pieces am Start. Das ist eine junge Offense mit Pieces. McGlinchey kommt nächstes Jahr zurück. So, man muss jetzt einfach nach vorne schauen. Und es ist einfach eine eigentlich ultimativ weirde, aber positive Situation, weil normalerweise hast du, wenn du in so einer Situation bist, einen festen Quarterback am Start und du hast jetzt deine Zukunft am Start und eigentlich ein Roster, was aktuell noch relativ Quarterback-unabhängig ist, was dieses Jahr einfach gezeigt hat. So in dem Maße, wie es denn sein kann. Klar, reicht's dann vielleicht nicht für ganz oben, aber wenn Lance seine Versprechungen nur annähernd erfüllt, sind die 49ers sofort wieder am Start, relativ zeitnah. Und wie gesagt, dafür muss er auch nur annähernd seine Versprechungen erfüllen. Wenn er die übersteigt, fällt mir das über Jahre ein Contender. Vor allem, weil du jetzt in den nächsten Jahren durch einen Rookie-Quarterback-Vertrag unfassbar viele Möglichkeiten hast. Du hast Leute wie Trent Williams sicher. Wie gesagt, da sind viele andere junge Pieces, mit denen du
kommt natürlich jetzt auch vieles, was gesigned werden muss. Wer wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren Free Agent? DJ Jones, Nick Bosa ist dran.
Ja, aber du hast auch Möglichkeiten, cap-technisch.
Samuel, Brandon Ayuk.
Ja, du hast aber trotzdem Möglichkeiten cap-technisch und du hast Möglichkeiten auch zeitnah Schwachstellen eventuell, wo jetzt auch in der Secondary ein paar eventuell weg sind, da entweder zu halten oder auch nochmal zu revampen, einfach zu gucken, was auf dem Markt ist, da anzupassen, über den Draft zu kommen, relativ, dann natürlich nicht in der ersten Runde, aber in den späteren Runden Roleplayer da zu finden. Also ich bin, was 49ers angeht, eigentlich nach so einer Situation oder in so einer Situation, wo man vielleicht sagt, okay.
Ja, klar, die Situation ist anders, als man es kennt.
Ja, genau.
In dem Rahmen. Aber man darf sich, man muss halt jetzt gucken, wie gesagt, dass die 49ers ohne Jimmy Garoppolo werden ganz andere sein. Die Offense wird und muss eine ganz andere sein, weil Trey Lance ist, also das, was Jimmy G gemacht hat, das können nicht viele. Auf dem Niveau, jetzt ganz bewusst bezogen darauf, nicht, dass er jetzt absolutes Top-Tier an Quarterback allgemein ist, sondern so, wie die 49ers Offense bisher gespielt hat. Ne, Quick Releases, also insbesondere das Thema Quick Release, das ist kaum einer besser in der NFL, was das Thema angeht. Und das wird bei Trey Lance zwingend anders laufen müssen. Was dahingehend auch schon wieder deine Offense verändert. Ich würde mir da jetzt auch keinen anderen großartig wünschen als Shanahan, der dann seine Offense darum entwickeln kann und darf. Aber wie gesagt, also die Frage ist, inwiefern so, also beziehungsweise offensiv war das nichts, die letzten zwei Monate, muss man ja auch dazu sagen. Also war in Anführungsstrichen Debo und dann nix und viele Waffen sind so ein bisschen außen vor geblieben, wie Kittel und Ayuk jetzt zum Ende hin deutlich besser, klar. Aber auch das Run-Game nicht mehr so wunderbar funktioniert. Von daher wird es auf jeden Fall was anderes sein, aber ich bin da absolut down für. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie deprimiert mit der Niederlage. Ich hätte es geil gefunden und hätte es insbesondere geil gefunden, nicht gegen die Chiefs ran zu müssen im Super Bowl. Ja. Auf der anderen Seite hast du jetzt einen wunderbaren Underdog im Super Bowl und ich weiß nicht, außer du vielleicht wegen Won.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall die Bengals hypen hier.
Ja, ich tue mich schwer. Also wir sprechen gleich nochmal über meinen neuen Lieblingsspieler in der Liga. Wie gesagt, beim Stat of the Week, aber
Lieblingsspieler in der Liga.
Nee, das ist schwieriger geworden für mich. Also es wäre einfacher gewesen, wenn die 49ers im Super Bowl gewesen wären. So ist es schwieriger, aber da hat so ein Super Bowl extra für Won, der hat auch schon hat was. Aber sprechen wir nächste Woche drüber und dann auch nochmal intensiver über das Matchup Bengals und über Rams. Ja, das Thema Wetten hier nicht komplett vorzulassen diese Woche. Ouch. Ich habe gerade Super Bowl Odds für nächstes Jahr gefunden.
Nice.
Sind hier 12 Teams zur Auswahl. Wie viel kriegst du zusammen?
12 Teams zur Auswahl.
Ja, 12 Teams mehr, also über den Rest sprechen wir jetzt noch nicht.
Deswegen. Okay, Bills?
Yes. Beziehungsweise einer ist doppelt. Also gleich Quote. Bills, also Platz 2.
Bills, Bengals?
Bengals Platz 4. Unfassbar. Bengals vierter Super Bowl-Favorit.
Kansas City offensichtlich.
Nummer 1, ja.
Dallas?
Ja, Nummer 7, 8.
Green Bay auch dabei?
Green Bay ist dabei, ja.
Dann haben wir die Bucks.
Ja, was ich im Moment nicht verstehen kann. Ja.
Dann haben wir Rams, Cardinals, 49ers.
Wir haben Rams, wir haben 49ers und nicht die Cardinals in den Top 12.
Okay, dann haben wir jetzt 8, fehlen mir noch 4. Die Patriots haben wir noch.
Ja, die sind Platz geteilt mit einem anderen noch zusammen.
Also das sind dann 13. Patriots. Was wir noch haben, sind die Ravens.
Ja, die sind noch davor.
Was wir noch haben, sind die Titans.
Ja, die sind auch dabei.
Und die Colts.
Nein, die tatsächlich nicht.
Dann sind es die Chargers.
Chargers und eins fehlt.
Hä? Dann sind
ja, sie weil zwei. Patriots mit Patriots sind 13. Das ist witzig, aber offensichtlich, dass das fehlt.
Offensichtlich, dass das fehlt.
Die Denver Broncos. Ja. Sind an Platz Nummer 9, noch vor Ravens und Chargers.
Wo sind die 49ers?
Platz Nummer 6. Okay. 6,
ja. Ja, das passt.
Ja. Fand ich witzig. Ich bin aber gespannt. Ja, Wette der Woche war jetzt auch nicht so berauschend. 2 Niederlagen, 1 Win. Chiefs minus 7 hat nicht ganz hingehauen. Over 54,5 auch nicht. Mhm. Und über 4,5 Touchdowns war dann nicht zu vermeiden. Aber ja, der hat immerhin gepasst. Bleibt noch das Set of the Week.
Ja, jetzt bin ich gespannt, hör mal.
Ja, Evan McPherson, holy shit.
So.
Ich bin der Goldjunge. Ich bin so angetan. Es ist ja selten, dass man so Kicker-Hype entsteht. Aber mittlerweile kann ich verstehen. Trikot ausverkauft. Mir Interview bei Pat McAfee diese Woche angeguckt. Super Dude. Super Dude. Hat auch einen Bruder, der, glaube ich, aktuell seinen oder den Highschool-Rekord von Evan McPherson gebrochen hat dieses Jahr. Deswegen, ich bin gespannt, was die McPherson-Familie uns in den nächsten Jahren bescheren wird. Aber er halt, gerade Postseason, so unfassbar. Ne? Also wir sind jetzt bei 12 von 12 in der Postseason. Das sind die meisten in Bengals History und die meisten eines Rookie-Kickers. Ist der einzige mit Adam Vinatieri mit mehreren 4-Game-Field-Goals, also 4 Field-Goals in Games, an der Zahl jetzt 3. Wenn er noch eins macht, dann hat er den Rekord für Most in Postseason History. Darunter waren halt bisher schon 2 Walk-Offs in den Playoffs und auch in der Season, wenn man mal auf die Zahlen guckt. 12 von 14 über 50 Yards. Auswärts 22 von 22, nicht ein Kick gemisst, auswärts. Und davon 10 von 10 über 50 Yards. Also, wenn man einem Kicker Impact attestieren möchte, dann muss er wahrscheinlich so Zahlen auflegen. Aber ja, das ist unfassbar. Und wie gesagt, auftreten fand ich halt auch super. Ich meine, diese Story, die ist ja überall rumgegangen, wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben im Championship-Game, dass er sich zu Huber umgedreht hat und meinte so, ach, guess we're going to the Championship-Game. Und ja, dann das eiskalte Verwandeln. Das sieht halt auch super sicher aus. Also es ist schon Justin Tucker-Vibes. Immer schön in die Mitte, nicht mal rechts, links. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Ich wollte eigentlich erst sagen, wenn er einen Walk-Off im Super Bowl macht, dann kaufe ich mir ein McPherson-Trikot. Weiß ich aber nicht, ob ich das jetzt im Endeffekt wirklich möchte.
Ja, hol dir Robbie Gold-Trikot. 21 von 21 in Postseason History.
Echt? Ja. Wow, okay.
Also ist halt viel cooler als Evan McPherson.
Wow.
That guy, Alter.
Ich hab schon. Hast du mein Post in der Dynasty gesehen? Wir haben ja keinen Kicker-Spot. Aber ich habe halt gepostet so fürs nächste Waiver-Wire, ob ich ihn nicht.
Ja, hast du aber nicht durchgezogen, ne?
Nein, natürlich nicht. Steht doch da, ich muss noch 2 Spieler droppen, weil ich im Moment over Roster-Limit bin. Deswegen, ich muss mich erstmal noch meinen Roster organisieren, bevor ich solche Entscheidungen treffe. Zumal ich ja die ganze Saison schon mit einem Roster-Spot weniger gespielt habe, weil Team Tebow natürlich Tim Tebow im Team haben muss. Und der halt, ja, jetzt nicht die Snaps gesehen hat, die wir uns alle erhofft haben in diesem Jahr. Gut.
Nein, du hast doch nur Trash. Also ich würde ja auch nichts abnehmen von dem Team. So unglücklich. Ja, krass, also ja, ne?
Möchtest du noch was sagen?
Nee, eigentlich nicht.
Sonst würde ich das Ganze jetzt beenden.
Mir fällt auch nichts mehr ein, nur.
Nee, wir haben aber auch gut besprochen diese Woche. Also Coaching-Extravaganza plus die beiden Games. Und dann halt, ja, wie gesagt, geht's dann nächste Woche Richtung Super Bowl. Wir wünschen euch eine wunderschöne Pro Bowl-Woche. Ich auch. Haben wir sehr schön umschifft das ganze Thema.
Ja.
Gucken, wie viel wir nächste Woche drüber sprechen werden. Wahrscheinlich nicht allzu.
Senior Bowl ist auch.
Ja, stimmt.
Also guckt euch, also wenn er Football, dann guckt euch vielleicht lieber das an.
Ja.
Und die Minigames auch. Vom Pro Bowl, gibt's überhaupt dann Minigames?
Ja, also die Frage, ne? Thread the Needle ist zurück. Kennst du das? Das ist dieses, wo die 2 D-Backs vor diesen Torwänden stehen und der Quarterback versucht in diese unterschiedlich großen Löcher zu werfen. Eins meiner absoluten Favoriten. Das ist auf jeden Fall zurück. Wird man sicherlich wahrscheinlich nicht live, aber.
Ja, gucke ich mir wieder ein paar YouTube-Videos an, dann ist das auch ein guter Thema. Bisschen Unterhaltung. Hat Unterhaltungsfaktor wie die Top 100.
So. True.
Bis froh, wenn es kommt. Ist so ein bisschen Überbrückung. Aber so
relevant ist das auch nicht. Ja. Okay, dann. Wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche am. Ja, nächste Woche sind wir eigentlich frei. Können eigentlich schon am Sonntag machen, oder? Wann willst du nächste Woche?
Ja, auf jeden Fall nicht am 7., weil da Geburtstag ist.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir Sonntag schon, oder? Oder Dienstag?
Das ist eine gute Frage. Also lieber wäre mir tatsächlich dann der Dienstag, Hammer.
Ja, gut, dann machen wir Dienstag. Kein Problem.
Haben wir eine late Super Bowl Preview, ist auch gut.
Ja, wissen wir vielleicht auch mehr, was Verletzungen etc. angeht, ob ihr Sommer spielt und so. Können wir mehr drüber reden. Gut, dann, wie gesagt, macht's gut. Bis nächste Woche Dienstag. Und haut rein.
Peace.